Als Schwaben, dass man Adjektive steigern kann, also schön, schöner, am schönsten. Und man kann auch Namen steigern, wisst ihr das? Also meine Mama hat es hervorragend gekonnt oder manches Mal beobachte ich das auch in der Erziehung. Also wenn man zum Beispiel zu mir sagt, Micha, reagiere ich noch nicht unbedingt, aber wenn man Micha Stefan sagt, dann ist schon eine größere Aufmerksamkeit. Und wenn man dann den ganzen Namen sagt, Herr Micha Stefan Siebeneich, wenn das meine Frau sagt, dann garantiere ich dir, dann höre ich drauf. Dann hat sie was ganz Wichtiges zu sagen. Ich hatte früher eine Teamleiterin, das war so eine ganz burschikose Frau, und die hat eine extrem laute Stimme gehabt. Und wenn du nicht gehört hast, dann stand die vor dich hin und hat immer gesagt, Herr von und zu Siebeneich. Und ich dachte, aber wie genial ist das denn, dass mich jemand von und zu nennt? Und zur gleichen Zeit habe ich einen Bibelvers gelesen, den ich uns gleich zeige. Die Bibel nennt uns tatsächlich von und zu. Wir sind ein adliges Geschlecht. Durch uns fließt heiliges Blut seit der Wiedergeburt. Wisst ihr das? Wir haben eine göttliche DNA in uns und wir sind von und zu. Das ist unsere Bestimmung. Schauen wir uns den Bibelvers an. Im 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid, und jetzt ballert uns Petrus zu, was wir eigentlich sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid von und ihr seid zu, damit ihr, hier in diesem Bibeltext. Und es kommt eigentlich im Griechischen viel besser raus, dass wir von und dass wir zu sind. Und dann hier die Aufzählung, wir sind ein auserwähltes Volk. Wisst ihr, jeder Mann weiß doch, wenn wir in den Supermarkt geschickt werden, dann zurückkommen und dann fragt die Frau, warum hast du denn auch die Tomaten mit einer Macke mitgebracht? Die muss man doch handverlesen. Weißt du, Gott hat meine Macken, deine Macken gesehen und er nimmt dich trotzdem. Und er sagt, aus der faulen Tomate mache ich was. Egal wie viel Schrammen der Apfel hat, ob der schon stinkt und fault, ich sehe in ihm was ganz anderes, Kostbares. Wir sind auserwählt, königliches Priestertum, das ist unsere DNA. Wir haben göttliches Blut in uns. Wir sind eine heilige Nation, ob wir uns immer so verhalten oder nicht. Und wir sind ein Volk zum Besitztum. Das heißt, er hat den vollen Preis für uns bezahlt. Das bedeutet, dass er der Besitzer ist. Und er hat durch sein kostbares Blut für dich und mich bezahlt. Und dann heißt es hier, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat, in sein Licht. Unsere Berufung ist, dass wir das verkündigen. Was? Und ihr wisst unseren Dreiklang, dass Jesus verändert Leben. Das ist, was wir verkündigen wollen. Jesus verändert Leben. Und Franz von Assisi, ein ganz bekannter Kirchenvater, hat gesagt, predige das Evangelium immer, zu jeder Zeit und notfalls gebrauche sogar Worte dafür. Das heißt, wenn wir Jesus verändert Leben, dann müssen wir gar nichts kommunizieren, sondern die Leute sehen an uns. Wir sind ein Brief, sagt Paulus, den jeder lesen kann. Du kannst in meinem Leben den Höhen und Tiefen lesen, dass Jesus verändert Leben möglich ist. Ihr aber seid, und ihr seht so wieder, ihr aber seid, ist der Zuspruch. Und dann damit ihr, der Anspruch, den Gott an unser Leben hat. Und ich erinnere noch für die, die letztes Mal nicht dabei waren, an der Predigt, dieser Dreiklang, wir sind gesegnet, damit wir segnen. Wir sind geliebt, damit wir lieben können. Wir sind geheiligt, damit wir überhaupt heilig werden können. Dieser wunderbare Dreiklang. Wir sind geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer von Jesus Christus. Und weil wir geheiligt sind, werden wir geheiligt heute. Die Fortsetzung. Und ich werde jetzt einen theologischen Begriff gebrauchen, den nennt die Bibel Gottesfurcht. Die Furcht des Herrn. Viele wissen gar nicht genau, was ist das genau, aber ohne Gottesfurcht funktioniert der Prozess der Heiligung nicht. Aber bevor ich über Gottesfurcht spreche, muss ich zuerst über einen Begriff sprechen, der dem vorangeht, und es ist der Begriff Menschenfurcht. Und es ist sogar so, Gottesfurcht folgt immer dem Sieg über Menschenfurcht. Wer sich noch vor Menschen fürchtet, kann nicht in der Furcht des Herrn leben. Gottesfurcht folgt dem Sieg über Menschenfurcht. Und die Bibel warnt uns an mehreren Stellen, in den Sprüchen vor allem und an Paulus im Neuen Testament, wer noch Furcht vor Menschen hat, der ist wie an einen Strick gebunden. Die Worte, die Menschen über dir ausgesprochen haben, lassen dich nicht in die Freiheit kommen von dem, was Gott von dir eigentlich möchte. Und immer wenn du gehen möchtest, spürst du wie so ein Hund, dass du noch gebunden bist. Du kommst nie in die ganze Freiheit hinein. Und Sprüche sagt, es ist eine Falle, ein Strick. Und vor Menschen sich zu fürchten, hat immer Konsequenzen. Und weißt du, die ganzen Heroes, die wir in der Bibel so verehren, Abraham, Isaac, Jakob, dann auch zum Beispiel David, Gideon, Josua, sie mussten alle zuerst die Furcht in ihnen besiegen, bevor Gott durch sie wirken konnte. Weil wenn du noch an Menschenfurcht gebunden bist, dann machst du Dinge, die eigentlich nicht deiner DNA entsprechen. Abraham hatte so eine mächtige Berufung, aber als der König ihn konfrontiert hat und gesagt hat, ist es deine Schwester, deine Frau hier? Da hat er gelogen. Menschen mit Menschenfurcht getrauen sich nie, eigentlich das zu sagen, was sie sagen wollen, und sie lügen lieber, weil sie noch an Menschen gebunden sind. Da enttäusche ich ja meine Mama, oder kann ich das sagen? Gideon zum Beispiel war auch an Menschenfurcht gebunden. Er musste diese Götzen auf diesem Hügel entfernen. Und er wusste, dass es falsch war. Und Gott sagt, Gideon, bevor du ein großer Hero wirst, musst du zuerst diese Götzen deines Vaters wegtun. Du musst diese Dinge beseitigen. Und er sagt, Gott, das kann ich nicht. Und Gott sagt, ich weiß, dann mach's wenigstens bei Nacht. Und dann nachts ging er auf die Anhöhen voller Angst und hat diese Dinge beseitigt, weil Menschenfurcht ihn getrieben hat. David musste die Angst vor seiner Frau, vor diesem religiösen Geist, vor Michael niederlegen. Als er anfing mit Tanzen, hat seine Frau ihn ausgelacht. Und gesagt, der König tanzt in seiner Boxershort. Und hat gesagt, es ist mir wichtiger, Gott zu gefallen, als dir, meiner Frau. Manches Mal müssen wir auch in der Gemeinde, im frommen Kontext, wir müssen manches Mal auch in der Familie Dinge überwinden, Menschenfurcht ablegen, damit wir frei sind für wahre Gottesfurcht. Und Paulus sagt im Galater 1, Vers 10, wenn ich nicht Christi Knecht wäre. Und es ist das Wort, ich bin gebunden an Christus. Weißt du, ein Knecht, damals ein Sklave, konnte nicht einfach tun, was er wollte. Er musste immer rückversichern bei seinem Herrn. Da war eine Bindung da, aber eine positive Bindung. Und er sagt, ich bin gebunden an meinen Herrn, in meinem Reden, in meinem Denken und in meinem Tun. Und wäre ich nicht Christi Knecht, so könnte ich ihm nicht gefallen. Und dann schreibt er aber weiter, und deshalb kann ich aber nicht immer allen Menschen zur gleichen Zeit gefallen. Es ist unmöglich. Es hat Paulus nicht geschafft, hat Jesus nicht geschafft, und versuchst du erst gar nicht, es immer allen Menschen recht zu machen. Und ich habe hier einen Abschnitt, da habe ich mir keine Notizen gemacht, weil ich es einfach von meinem Herz erzählen möchte. Ich habe was dabei, das eine ganz große Bedeutung für mich hat. Und ich hoffe, ihr seht, es ist ein goldenes Kreuz, ein wirklich Gold. Und das habe ich 1995 geschenkt bekommen, als ich so ein Praktikum gemacht habe bei Vineyard in Anaheim, Los Angeles, von John Wimber. Das war für mich so ein Hero. Wann immer der gesagt hat, so hatte schon Kehlkopfkrebs, konnte kaum mehr reden, hat er einfach gesagt, come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist, dann stand neben mir einer aus dem Rollstuhl, und ich so, wah! Und der beruhigt dich, das ist ganz normal, wenn ich sage, come Holy Spirit, dass die Kraft Gottes kommt, und ich so, echt, ist das normal? Und dann schenkte mir John Wimber dieses Kreuz. 1995. Und er sagte, junger Mann, du wirst noch die Kraft Gottes erleben in deinem Leben und zieh dieses Kreuz eine Zeit lang an, bis du ausgerüstet bist mit einer neuen Salbung. Wow, habe ich natürlich gleich im ersten Gottesdienst gebracht und alle religiösen Geister haben abgestimmt. 10 dafür, 9 dagegen. Und vor allem, meine Mama hat den religiösen Geist. Das kann man doch nicht machen als Pastor. Und dann, wow, und ja. Und dann in einem Gottesdienst habe ich John Wimmer eingeladen, er konnte nicht. Und dann hat er einen Freund von Toronto geschickt, vielleicht kennen ihn einige, Marc Dupont. Ein Mann voller Heiligen Geistes. Und ich habe mein Kreuz angehabt, extra noch so ein auffallend orangen leuchtendes Hemd. Ich wollte eigentlich nicht provozieren, sondern ich habe einfach geglaubt, ich ziehe das Ding eine Zeit lang an und dann bekomme ich eine neue Salbung. Und dann war so ein Abendgottesdienst und meine Mama rückt an mit so einem Trupp von anderen Religiösen. Oh, wow, wow. Und dann sagt der Marc Dupont, der wusste von nichts. My son, mein Sohn, du mit dem Kreuz da, du komischer Vogel. Ich sagte, ich bin der Pastor. So, okay. Und dann sagte er, ich werde jetzt für dich beten und dann wird eine neue Salbung auf dich kommen. Und ich sagte, okay. Und er sagte, do you want to have a sip of wine? Möchtest du einen Schluck Wein haben von diesem neuen Wein? Ich sagte, ja. Und dann, so bin ich halt, habe ich gesagt, 2 Schluck bitte. Ich hab's nötig. Und dann sagt er, sicher? Kannst du auch 3 haben? Ich sag, dann gib mir 4. Und er sagt, come, Holy Spirit. Und ab dem Moment weiß ich nichts mehr. Meine Frau hat es mir nachher beschrieben. Ich bin unter der Kraft des Heiligen Geistes niedergefallen. Wohin? Genau vor die Füße von meiner Mama. Und da habe ich versucht aufzustehen. So, ich war betrunken. So, und er sagt, versuch's erst gar nicht, bleib doch einfach liegen. Gott tut was ganz Großes in deinem Leben. Und wisst ihr, was er getan hat? Er hat mich an dem Tag von Menschenfurcht befreit vor meiner Mama. Es ist immer ihr und religiösen Geistern in der Gemeinde recht machen zu müssen. Und ohne diese Furcht, die wir vor Menschen ablegen und besiegen, kann keine Gottesfurcht in unser Leben kommen. Und ich glaube mir, meine Frau musste mich nachher sogar nach Hause fahren. Ich war noch stundenlang betrunken im Heiligen Geist. Und wenn du mal vor deiner Mama betrunken gelegen bist, musst du dich entscheiden, hast du weiter Furcht vor ihr oder Ehrfurcht vor Gott? Ich habe mich entschieden für die Ehrfurcht vor Gott. Einige von euch leiden unter Menschenfurcht. Hier in der Gemeinde, ich werde nachher noch ein paar Takte sagen, ist so ein Gebilde von Menschenfurcht. Wollen wir das ablegen heute? Ich weiß natürlich wer. Es war der Heilige Geist, der den Mario getriggert hat. Wie viele Lieder haben wir heute gesungen über Furcht, die gehen muss, über Angst, die niedergerissen wird, Mauern, die sich aufgebaut haben. Du musst es auch deiner Mama, anderen Personen nicht recht machen, sondern dein Herz ist gebunden an Jesus. Er ist dein Herr. Er ist dein Herr. Jetzt schauen wir uns aber Gottesfurcht an. Was bedeutet eigentlich Gottesfurcht oder Furcht des Herrn? So viele haben dann völlig verschobenes Verständnis, weil ohne die Furcht des Herrn wird die Heiligung, dieser Prozess, dass du dein Leben veränderst, nicht gelingen. Gottes Furcht ist tatsächlich der Motor, ist die Kraft für Veränderung. Es gibt eine falsche Angst, die treibt uns von Gott weg. Und ich habe hier so eine kleine Tabelle. Eine Furcht vor Gott entfernt dich, aber Ehrfurcht bringt dich nahe. Eine Furcht ist nicht in der Liebe. Angst vor Gott ist nicht in der Liebe. Erster Johannestext sagt uns, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe. Und hier ist dieses Wort von Ziel. Das Ziel der Liebe Gottes in dir ist, dich frei zu machen von jeder Angst. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Gericht und auch Angst vor Menschen und Angst vor ihm selber. Es macht dich frei. Aber Ehrfurcht bringt dich nahe. Und viele Theologen sagen, also die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht. Ist ein bisschen mehr. Ich hoffe, wir haben auch Ehrfurcht vor unserem Bundeskanzler zum Beispiel. Und nennen ihn nicht einfach wie vor kurzem, leicht getippt, gell, in Facebook und TikTok und Insta. Pinocchio hat jemand geschrieben über ihn. Der Pinocchio. Leicht geschrieben, wenn man nicht vor ihm steht, oder? Leicht geschrieben, hintenrum über den Jürgen als Pastor zu reden zum Beispiel, oder? Als wie wenn du vor ihm stehst und mit ihm redest. Ich hoffe, wir haben Ehrfurcht vor unseren Regierenden. Egal, wie wir politisch dazu stehen, dass wir nicht an der Pinocchio, sondern das ist der Bundeskanzler. Wir haben hoffentlich Ehrfurcht, oder? Wir haben Ehrfurcht vor den Personen und lernen auch unseren Kindern, dass sie Ehrfurcht haben, eine positive Ehrfurcht vor gewissen Personen. Aber Furcht des Herrn ist viel mehr. Zum ersten Mal taucht sie auf in der Bibel, im 2. Mose 20. Es ist der Moment, wo Mose, nachdem er es beim ersten Mal versemmelt hat, diese Bundestafeln, diese Gesetze, ist Gott gnädig und gibt sie ihm nochmal und sagt, hey Mose, reload, zweiter Versuch, nimm es nochmal mit. Und er kommt zum Volk und spricht und liest einfach vor, was Gott ihm gegeben hat. Du sollst nicht, keine anderen Götter. Und da heißt es, und Gott manifestierte sich, da war Blitz und Donner und Rauch und der ganze Berg hat geschüttelt. Das sind Manifestationen, wenn die Kraft Gottes kommt. Und dann heißt es, und das Volk fürchtete sich. Und das Volk floh und sagte, wow, was ist das denn? Und dann sagt Mose einen ganz, ganz entscheidenden Satz. Und seht ihr hier, fürchtet euch nicht. Er sagt zuallererst, keine Angst. Also wenn irgendwie noch Angst ist vor Gott, Ehrfurcht, ja, aber Angst oder Furcht, du brauchst keine Angst zu haben. Und jetzt kommt die Definition, sondern die Ehrfurcht vor ihm soll euch abhalten, was zu tun, Schuld auf euch zu laden. Also die Ehrfurcht vor ihm hält dich ab, ein unheiliges Leben zu führen, weil du, und das ist das, was wir begreifen müssen, aus Liebe alles tun wollen, um ihm nahe zu sein. Also keine Angst, sondern die Ehrfurcht vor Gott soll euer Herz packen, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Und man sagt so, in der Definition, die Furcht des Herrn ist die Ganzherzigkeit, bei ihm zu bleiben. Die Furcht des Herrn ist eigentlich ein Ausdruck von Liebe. Eigentlich ein Ausdruck von positivem Besorgtsein. Also was kann ich tun, damit ich möglichst eng bei ihm bin? Wird ihm das gefallen, was ich tue, dann lasse ich es lieber. Ich muss nicht immer so nahe am Graben fahren, so die typische Frage bei uns im Konfi-Unterricht, also bei den Crossovern war immer, Micha, was können wir alles tun, damit Gott uns noch liebt? Also wie viel können wir sündigen, dass er uns immer noch liebt? Und ich habe gesagt, also du kannst von mir aus dein Bett in der Hölle machen, Gott wird immer noch da sein, sagt der Psalm. Versteht ihr? Aber es ist doch die falsche Frage, wie weit kann ich mich entfernen? Die richtige Frage ist, wie eng muss ich bei ihm bleiben? Und dann hat einer gesagt, und wenn ich rauche, komme ich dann auch in den Himmel? Habe ich gesagt, vielleicht sogar schneller. Aus Liebe zu ihm alles unterlassen, was uns irgendwie wegbringen könnte. Wir haben ja zwei Kinder und eines unserer Kinder hat immer ein bisschen, wie soll ich sagen, die Appelle, räum dein Zimmer auf. Irgendwie, man sagt ja heute, ja, spreche ich denn Chinesisch oder was? So, es hat eigentlich wenig gefruchtet. Ich sage, räum dein Zimmer auf. Annette wiederholt es nochmal. Und dann kommt das Lieblingswort von euch Jüngeren. Levi, bitte nicht nachmachen. Er sagte immer nachher. Kennt ihr das? Also für alle, die noch Kinder haben, nachher ist eine zeitliche Angabe, kann 15 Minuten, kann aber auch 3 Wochen sein. Nachher. Und jetzt kommt etwas, was wir begreifen müssen. Appelle, Aufrufe, Strafen, wenn du nicht dann, bewirken nicht so viel wie das, was Liebe schafft. Plötzlich kam doch da so eine junge Frau in sein Leben, seine heutige Frau. Und über Nacht war das eine andere Person. Also der war in einem Moment völlig geheiligt. Ich habe mir sogar jetzt Notizen gemacht. Der hat seine Bettwäsche selber abgezogen und gewechselt. Das Zimmer war keimfrei. Der hat wirklich mit Sakrotantüchern alles geputzt. Und er hat sogar Raumspray verwendet, also pff, dass es gut riecht. Warum? Weil er Angst hatte vor seinen Eltern? Nee, da war eine Kraft, die war größer. Und diese Kraft nennen wir Liebe. Und deshalb ist die Furcht des Herrn ein Ausdruck von Liebe. Angst wird es niemals schaffen, aber Liebe kann sowas. Für alle, die ihr Pubertierende, vor allem Söhne habt, die Söhne hören sogar auf mit Dingen wie Rülpsen und andere Dinge, die ich nicht mal ansprechen möchte hier. Sie hören plötzlich damit auf, weil sie jemanden lieben. Schon mal aufgefallen? Also für alle, die ihr noch kleine Kinder habt, das wird schon. Wow, die Ganzherzigkeit bei ihm zu bleiben. Wisst ihr, es gibt noch einen Teil 3 und ich werde darüber sprechen, wie wir wirklich an dem Prozess der Heiligung verändert werden. Ja, ich muss auch ein paar unangenehme Dinge aussprechen, wo Paulus sagt, hey, das gehört sich nicht mal, dass ich davon höre, dass in seiner heiligen Kirche, in der christlichen Gemeinde sich jemand so verhält. Man sagt heute Neudeutsch die No-Gos. Ja, ich muss darüber reden. Muss vielleicht auch ein paar Richtlinien geben, so wie wir in der Spur bleiben können. Aber zuallererst ist es, wir hören müssen, dass die Furcht des Herrn der Motor ist. Und die Furcht des Herrn, diese Gottesfurcht, ist der Motor, der uns hilft, auch in den Prozess der Heiligung hineinzugehen. Wir sind geheiligt, damit wir geheiligt werden. Ohne das richtige Fundament von einer guten Gottesfurcht werden wir es nicht schaffen, in den Prozess der Heiligung hineinzukommen. Und deshalb habe ich auch mit Frank und mit dem Team vereinbart, wir werden heute das Abendmahl mal in einer anderen Form nehmen. Wir werden es alle zusammen nehmen, wir nehmen das alle mit an den Platz und dann nehmen wir das zusammen als Familie ein und wir nehmen das Abendmahl würdig ein. Und ich komme nachher noch drauf, was Paulus eigentlich meint damit, dass wir es nicht unwürdig einnehmen sollen. Unwürdig heißt viel weniger nicht sündhaft, sondern dass wir es einnehmen, nicht in dem falschen Bewusstsein von Gottesfurcht oder von Zweifeln an dem, wer ich bin, sondern dass wir es einnehmen in dieser Würdigkeit, durch dich weiß ich, wer ich bin. Und heute ist auch ein cooler Moment und hier habe ich wieder einen kleinen Spot, da habe ich mir gar nichts aufgeschrieben, nur einen kleinen Kasten. Ich möchte dich fragen, hast du Menschenfurcht schon völlig überwunden? Ich dachte eigentlich so, durch das Erlebnis damals mit meiner Mama, ich habe Menschenfurcht schon überwunden. Aber viele Jahre später hatte ich so einen kleinen inneren Einbruch und ich habe einen guten Freund, bei dem durfte ich dann eine Zeit wohnen und der Vorteil ist, er hat eine staatlich ausgebildete Therapeutin und die hat mir dieses Bild gezeigt. Und sie fragte mich, Micha, möchtest du eine Zeit lang darüber meditieren? Mann, schnell, fertig, Auto, Säcke. Und sie fragte, hey, frag den Heiligen Geist, was hat es mit dir zu tun, Micha, das Bild? Und dann sagte sie, ganz vorsichtig mit dem Skalpell, Micha, du hast Angst. Na echt? Jetzt bin ich schon so 50, hab noch Angst? Echt jetzt? Und sie sagte, ja, du hast Angst. Und dann fing sie an und sagte, weißt du, wenn du so vorne stehst und so, ich glaube, du hast keine Angst vorm Tod, oder? Sag ja, aber ich freue mich jetzt nicht gerade, ich sterbe morgen, aber Angst habe ich eigentlich nicht. Ich habe auch keine Angst vor Dämonen. Keine Angst. Aber sie sagte, du hast immer noch Angst vor Menschen. Und dann sagte sie, schau mal, das ist, was Menschen alles von dir erwarten. Und jeder hat eine unterschiedliche Erwartung. Und du möchtest es eigentlich allen recht machen, oder? Und du kannst dich weiter dafür entscheiden, dass du es allen recht machen willst und schluckst ein paar Tabletten. Oder du legst diese Angst vor Menschen ab. Und ich habe es eigentlich dann abgelegt, aber ich möchte ganz ehrlich sein, die letzten Wochen kommt hier in der Gemeinde wieder ganz leicht Angst in mir hoch. Wir haben zum Beispiel Jürgen und ich, wir haben eine Entscheidung getroffen und hey, hier im Leitungskreis, die Leute machen es sich wirklich nicht leicht. Sie fragen Gott, wir fragen den anderen, dann haben wir eigentlich eine kleine Entscheidung getroffen. Ich habe extra noch, sage ich jetzt einfach so mal, noch einen halben Tag dafür gefastet, tut mir auch immer gut. Dann haben wir die Entscheidung getroffen und dann, nach einem Gottesdienst, kam jemand auf mich zu und schon die Einleitung. Ich habe beim Frühstück kurz darüber nachgedacht. Aha, über einen Prozess, der uns wochenlang beschäftigt hat, wo wir extra noch mal Mittag miteinander gebetet. Du hast kurz beim Frühstück, okay, ne, was denn? Und dann natürlich war die Person gegen etwas und im gleichen Gottesdienst kamen dann aber zum Glück noch ein paar andere. Und dann bin ich nach Hause gefahren und Annette war an dem Gottesdienst nicht dabei. Ich habe einfach geweint und habe gesagt, aber Gott ging ja noch mal gut aus. 6 waren dafür, nur 3 dagegen. Und dann sagte Gott, und Micha, was wäre, wenn 3 nur dafür wären und 6 dagegen? Versuch's nicht wieder allen recht zu machen. Weißt du, ich bin jetzt der 62, ich will es euch nicht allen recht machen, ich kann es euch nicht allen recht machen und der Jürgen auch nicht. Und hier in der Gemeinde, das merke ich auch, wenn wir als Leitungsteam zusammen sind, ist noch so viel Menschenfurcht bei Kleinigkeiten. Da wird einfach euphorisch die Espresso-Bar nach hinten geschoben und dann kommt die Abstimmung. 6 dafür, 3 dagegen, 6 dafür und Menschenfurcht kommt, weil du hast als Leiter wieder Angst vor der nächsten Entscheidung. Wollt ihr eure Leidenschaft freisetzen, damit sie in Gottesfurcht dienen kann? Oder soll sie in Menschenfurcht dienen? Wisst ihr, dieses Bild ist, wir können es gar nicht versuchen, allen Menschen zu allen Zeitpunkten recht zu machen. Wir haben hier gestern ein Teaching gehabt. Der bedeutendste christliche Unternehmenstrainer Malik sagt, jede Führungskraft macht jeden Tag gravierende Fehler. Und dann müssen wir für die Führungskraft beten und nicht noch mit zusätzlichen Dingen belasten. Willst du heute eine falsche Gottesfurcht ablegen? Wollen wir auch hier in der Gemeinde uns gegenseitig freisetzen vor der falschen Menschenfurcht? Und ich habe damals bei diesem Bild gesagt, und ich wiederhole es gerne nochmal, wenn in meiner Gemeinde, ich habe in der Gemeindeversammlung gefragt, wenn ihr alle jetzt streckt und sagt, ich muss es euch allen immer zu jedem Zeitpunkt allen gleichzeitig recht machen, dann dürft ihr eure Hand hochstrecken. Aber dann bin ich lieber arbeitslos, als dass ich hier arbeite, weil ich bin ein Doulos, ein Knecht des Herrn. Und diese Haltung habe ich mir bis heute bewahrt, lieber wäre ich arbeitslos, als dass ich gebunden bin an die Meinungen von verschiedenen Menschen. Wir sind gebunden an Christus und gebunden aneinander. Darf die Liebe heute eine falsche Gottesfurcht bei dir austreiben? Darf sie auch hier in der Gemeinde die Gottesfurcht holen und Menschenfurcht austreiben? Willst du heute, wollen wir im Abendmahl die Furcht des Herrn empfangen? Lass mich doch ein paar Takte sagen. Paulus sagt, wer aber unwürdig das Abendmahl nimmt, er soll sich selber prüfen. Und natürlich sagt er dann, hey, wer zu Hause noch nicht gefespert hat und hier nur fespert und eigentlich gar nicht weiß, um was es geht, dass Christus auferstanden ist, dass wir das kostbare Blut von Jesus feiern, der sollte da nicht dran teilnehmen. Aber darum geht es ihm gar nicht in diesem Abschnitt. Er sagt, wer unwürdiglich, sagt Luther. Und es ist nicht die Person, die unwürdig ist, sondern die Handlung ist unwürdig. Und unwürdig ist es, wenn wir das Abendmahl zum Beispiel nehmen und haben mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Das ist unwürdig. Unwürdig ist zum Beispiel, wenn wir mehr auf unsere Fehler vertrauen und sagen, hey, bei mir wird es nie was. Was bin ich denn immer noch für eine Sünderin, ein Sünder? Das ist unwürdig, weil wir die Kraft des Blutes schmälern und sagen, die Kraft des Blutes hat bezahlt für unsere Vergehen. Und Jesus wusste genau, was für eine falsche und krumme Tomate er sich einlässt. Und wir beschmutzen das Blut, wenn wir sagen, wir sind unwürdig. Er hat uns würdig gemacht. Was Gott würdig nennt, nenne du nicht unwürdig. Und würdig ist, wenn wir im Abendmahl, deshalb habe ich heute wieder mein schönes goldenes Kreuz angezogen. Und John, wir sehen uns dann im Himmel. John Wim war leider schon verstorben, weil ich neu bekennen möchte. Ich möchte das Abendmahl nicht mit Menschenfurcht nehmen. Never ever. Ich nehme das in der Furcht des Herrn. Und würdig ist das Abendmahl in der Haltung zu nehmen. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Mario und Team, ihr dürft kommen. Wir singen jetzt gleich dieses Lied. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Und eigentlich wieder im Englischen ist es so genial. Dort heißt es, who you say I am. Ich bin der, der du sagst. Nicht, was die Mama sagt. Auch Jürgen ist nicht die Summe von dem, was ihr unterschiedlich sagt, sondern Jürgen ist der, der Gott zu ihm gesprochen hat. Du bist der, der Gott sagt, der ich bin. Und dann singen wir, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind. Dann lass uns doch auch so verhalten als Gottes Kinder, oder? Und dann immer wieder durch dich weiß ich, wer ich bin. Und während wir das Lied singen, könnt ihr schon an die zwei Punkte gehen. Nehmt bitte das Brot, nehmt den Wein mit in euren Platz. Wartet aber darauf, bis der Frank euch noch dann kurze Anweisung gibt, weil wir wollen heute Morgen ganz bewusst das Abendmahl als, wie sagt im Englischen, Congregation, als Versammlung, als Familie einnehmen. Warum? Weil wir gemeinsam ein Bekenntnis aussprechen wollen. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Und durch dich, Herr, wollen wir auch jede falsche Furcht ablegen. Wie oft haben wir gesungen? Ich lege alles vor dich hin, jede Furcht, jede Angst, jede Mauer. Cooler Moment, wenn wir das im Abendmahl jetzt tun, oder? Legen alle Furcht jetzt vor dir ab, Herr. Ist so gut, wenn man nicht mehr an Menschen gebunden ist, sondern an den Herrn. Und dann vielleicht noch ein kurzer Satz. Ich habe 35 Jahre Gemeinde geleitet. Ich weiß, manches Mal hat man das Bedürfnis, was dem Pastor zu sagen, okay? Aber lass mich noch was sagen. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Der Sonntag gehört ihm. Und ihr wisst gar nicht, ich kenne Jürgen gut genug und ich kenne mich gut genug, um so eine Predigt hier abzuhalten, habe ich mich in der Woche 6, 7, 8 Stunden vorbereitet, gebetet. Am Sonntag bin ich manchmal 3 Stunden schon wach im Gebet und ich schütte alles aus, meine ganze Salbung, mein ganzes Herz. Sonntag gehört dem Herrn. Sonntag ist keine Möglichkeit, sich über eine Espresso-Bar oder andere Dinge abzukotzen. Jesus hat die Händler und die Leute rausgeworfen aus dem Tempel und gesagt, was soll mein Haus sein? Ein Haus des Gebets. Du kannst mit mir beten im Gottesdienst, du kannst mir irgendwas Ermutigendes sagen, aber geschäftliche Dinge gehören nicht in den Sonntag. Weil ein Pastor wie der Jürgen, sein Herz so wund ist letztendlich. Weißt du, wenn ich auch Dinge erzähle über mein Leben, ich mache mich verwundbar und ich lege alles hinein. Und deshalb habe ich bei uns immer gesagt, hey, möchtest du irgendwas sagen, was du vielleicht in der Woche mir sagen kannst? Der Sonntag gehört dem Herrn, er ist geheiligt und er gehört den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ihr könnt jederzeit auf mich zukommen, weil die größte Party im Himmel ist, wenn jemand, der Jesus noch nicht connected hat, ewiges Leben bekommt. Deshalb stehe ich morgens um 6 auf an einem Sonntag. Versteht ihr? Und nicht von irgendjemand völlig unterschiedliche Dinge zu hören. 6:3, 3:6 interessiert mich nicht, gehört nicht in den Sonntag. Darf ich das sagen? Sondern der Sonntag gehört dem Herrn. Und deshalb ist auch das Abendmahl kein Vesper, sondern ist ein heiliges Mahl. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ihr nehmt es und dann, Frank, gibst du uns noch Anleitung.